Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Dagmar Rohde, die Gründerin von Rokoko Kompetenz in Kommunikation. Mit ihr sprechen wir über erfolgreiche Zusammenarbeit durch intelligente Führung. Frau Rohde, schön, Sie wiederzusehen. Herzlich willkommen zurück zum Business Talk am Kudamm.
Dankeschön, dass ich nochmal herkommen darf.
Unbedingt. Wir haben das letzte Mal bei unserem ersten Interview etwas mehr über Sie gelernt und wir wollen uns natürlich heute auch etwas tiefer mit Business beschäftigen, mit Unternehmern, Unternehmerinnen, mit Mitarbeitenden und so weiter und so fort, um das mal so klein wenig anzuteasern, aber nicht zu viel zu verraten. Ein großes Thema da draußen in der Wirtschaftswelt ist der verschärfte Fachkräftemangel und es ist natürlich für Unternehmen wichtig, die Mitarbeitenden, die Sie haben, die gut sind, auch zu behalten und nicht wieder zu verlieren. Was sind denn so die häufigsten Gründe aus Ihrer Erfahrung, dass Mitarbeitende sich dazu entschließen, dann doch ihr Unternehmen zu lassen und es mal woanders zu probieren?
Das ist eine ganz gute Frage. Also ich habe 10 Jahre auch als Personalberaterin gearbeitet, klassisches Headhunting gemacht. So bin ich zum Telefonieren auch gekommen. Und interessant fand ich damals schon, und ich glaube, das hat sich nicht verändert, Menschen gehen nicht wegen des Geldes. In ganz wenigen Fällen, also wenn jemand sehr lange in einem Unternehmen ist, hat Sonderprojekte gemacht, hat neue Aufgaben übernommen und das wird monetär nicht abgebildet, dann kann es schon sein, dass jemand wegen Geld geht, weil er oder sie erkennt, woanders kriege ich mehr. Andererseits ist es so, auch heute, auch in den Firmen, in denen ich Führungsworkshops gebe, Führungscoachings mache, wird erlebt, dass die Leute gehen, weil sie die Ansprache vermissen, das Wahrgenommensein, das viel zitierte Augenhöhe. Ja, das ist gar nicht so im Vordergrund. Ganz im Gegenteil, viele Menschen vermissen in ihrer Firma, in der sie heute arbeiten, Führung im Sinne von, da ist jemand eng bei mir, versteht, was tue ich, in welcher Qualität, kann mich entsprechend unterstützen oder herausfordern, entwickeln. Gibt mir neue Aufgaben, wenn ich hier langsam erlahme oder so eine Art Bürodepression erlebe und in so eine passive Kündigung schon gehe. Also es fehlt oft an Kommunikation im Austausch, aber auch durchaus in der Anleitung, im Überprüfen, in diesem ganz klassischen Führen und in Strukturen, gerade in Online-Tätigkeiten, in Remote-Work, bedeutet das tatsächlich, ich muss eben Meetings gestalten, die häufiger sind, weil wir uns nicht mehr täglich an Kaffeemaschinen treffen.
Jetzt haben Sie die Führungskräfte angesprochen, dann bleiben wir gleich bei diesen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die ja einen maßgeblichen Einfluss auch darauf haben, wie es den anderen Kolleginnen geht im Unternehmen und ob man denn bleibt oder ob man vielleicht das Unternehmen verlassen möchte. Deswegen aus Ihrer Sicht, was macht denn eine gute Führungskraft aus und wie sollte man nicht mehr agieren als Führungskraft heutzutage?
Ich glaube, eine gute Führungskraft heute kann eine Person sein, wenn sie a, sehr selbstreflektiert ist, tatsächlich auch sich selbst gut dann aber führen kann, also Selbstwahrnehmung, Selbstbewusstsein, Selbstführung, weil ich dann sehr gut erkenne, wo bin ich gerade am Limit, wo muss ich aufpassen, wie muss ich Kommunikation vielleicht heute anders gestalten, pushy oder nicht, unter welchem Druck stehe ich selbst. Zum anderen aber auch tatsächlich mehr Dialog, als eben du machst das und bis dann und dann und dann bitte mir auf den Tisch. Also dieses Direktive kann mal sinnhaft sein, ist es aber nicht, wenn man es too sure durchzieht, weil sehr viele Menschen heute sehr gebildet sind und einer sehr guten Selbstverantwortung schon sind. Zum Dritten glaube ich, dass es sehr hilft, Führungswerkzeug zu haben. Egal wie lange ich in dem Beruf bin, glaube ich, ist es wichtig, irgendwann auf der Strecke zu lernen, mit bestimmten Kommunikationswerkzeugen zu arbeiten, um nicht immer aus meiner naturgegebenen Autorität, aus meiner Seelenarbeit, aus dem, wie ich zu Hause von meinen Eltern geführt worden bin zum Beispiel, heraus zu agieren. Da kann ich mir das Leben einfacher machen und kann mehr gestalten, weil ich mit Werkzeug einfach forme und nicht immer reflexartig bin.
Ja. Gehen wir mal davon aus, dass ich als Führungskraft vielleicht schon ein paar Jahre in meinem Unternehmen bin, habe es vielleicht ein bisschen anders gelernt und jetzt ist aber die ganze Führungsebene auch der Meinung, Mensch, wir müssen ein bisschen was anders machen. Wir müssen unsere Strategie ein bisschen verändern. Wie kann denn das Unternehmen als Konstrukt der Führungskraft dabei helfen, neue Wege zu gehen, neue Fähigkeiten zu erlernen und vielleicht auch in ihrer oder seiner Arbeit erfolgreicher zu werden?
Ich denke, auch da braucht es oft neue Dialoge, neue Prozessgestaltung. Sich zu überlegen, die Zeit hat sich geändert, die Zeiten haben sich geändert. Es fehlt ja nicht nur Fachpersonal, es fehlt insgesamt Personal. Sich einfach vom Mindset her auch wieder anders aufzustellen. Zu sagen, wir müssen den Schwenk hinkriegen zu einer neuen Führungskultur. Dazu braucht es Ideen, dazu braucht es Ideenaustausch. Es braucht auch da Dialog. Gleichzeitig glaube ich, ist es notwendig, sich zu überlegen, wie Strategien aufgesetzt werden können. Also sich mehr auf die vertriebliche Seite zu setzen, gerade auch für Bewerbungsgespräche zum Beispiel. Da ist es so, dass es nicht mehr so ist, dass wir uns zwischen drei Bewerberinnen und Bewerbern jemanden aussuchen können, sondern wir müssen Prozesse so gestalten, dass wir zwischen 10 Unternehmen, die da draußen solche Leute suchen, die sind, wo jemand sagt, hey, cooler Laden, tolle Firma, ich glaube, da fühle ich mich sicher, das ist verbindlich, das ist stabil, gleichzeitig ist Entwicklungsspielraum da und das hat sehr, sehr viel zu tun, nicht nur mit einem blanken Employer-Branding und nach außen hin einfach schick tolle Räume präsentieren, sondern es hat damit zu tun, dass man sich wirklich angucken muss, wenn eine Bewerberin zum Beispiel bei uns auf die Homepage geht, sind dann da einfach 10 Geschäftsführer in den Kacheln oder finden wir da auch neben Personalleiterin und Marketingleiterin vielleicht paritätisch eine Verteilung, die zumindest genderseitig fair ist. Das spielt für viele eine Rolle. Natürlich ist das Thema ökologisch, green, das spielt eine Rolle, das wollen die Leute auch. Aber vor allen Dingen geht es ja um das tägliche Miteinander im Menschlichen. Und ich glaube, da muss man denken und Dinge verändern, nicht nur in der Kommunikation nach außen, sondern tatsächlich gelebt nach innen, weil spätestens, wenn die Personen an Bord sind, merken die, dass das einfach Show und Marketing gewesen ist. Ja.
Guter Punkt, was Sie sagen. Faire Kommunikation und der Aufbau von gut zusammenarbeitenden Teams ist ja schon unter einer normalen Voraussetzung gar nicht so einfach. Jetzt haben wir natürlich aufgrund der Pandemie die großen Trends, Remote Working, Home Office, viel wird auch virtuell erledigt an Kommunikation, an Besprechung und so weiter. Und ja, diese ganzen Komponenten machen natürlich diese Herausforderungen, die man eh schon hat, noch ein klein wenig komplizierter, weil eben dieser virtuelle Charakter noch mit dazukommt. Wie lassen sich denn Kommunikation und Teambuilding trotzdem positiv langfristig bewältigen?
Es ist für mich in dem, wo ich es erlebe, oft eine Frage dessen, wie gut eine Führungskraft die Personen, die schon da sind, kennt. Wir haben in Corona erlebt, dass es Personen gibt, die in Teams zum Beispiel gar nicht so gut funktionieren, die plötzlich in einem Homeoffice aufgeblüht sind, weil sie in Ruhe vor sich hinarbeiten konnten. Und es gab Menschen, die waren sehr, sehr stark in ihrer Leistung, in ihrer Performance und sind im Remote Office, weil nicht mehr gesehen, weil nicht mehr gehört, total abgesackt. Und ich glaube, dass es als Führungskraft wichtig ist, zu erkennen, wen brauche ich wie nah? Wer braucht mich auch wie präsent? Das ist völlig typunabhängig, völlig typabhängig, Entschuldigung. Das muss ich ermitteln können. Dazu braucht es Dialog. Das andere ist tatsächlich, dass aus meiner Sicht oft ein Fehler gemacht wird. Das erlebe ich, das ist so trivial, aber das erlebe ich relativ häufig, dass Führungskräfte bestimmte Meetings immer in Gruppe abhalten, auch Online-Meetings. Und zum Beispiel manche Leute da gar nicht gut wegkommen dabei. Wenn zum Beispiel einfach Leistung in der Gruppe mal eben besprochen wird online und jemand hat halt mal nicht performt 14 Tage, 4 Wochen. Ja? Das ist nicht gut. Auf der anderen Seite muss ich mir eben überlegen, und genau deshalb muss ich mir überlegen, wen nehme ich denn einzeln in Online-Meetings rein? Also wo mache ich das Plenum auf? Weil das vielleicht auch so Menschen mit einer Leistungsmotivation brauchen, die wollen sich betteln, die wollen da einfach der Beste, die Beste sein. Und wo brauche ich Einzelgespräche für welche Themen auch? Und ich glaube, diese Differenzierung, wer kann viel remote, wer muss schön hier bei uns sein, wer braucht viel Gruppe im Austausch und wer will einzeln adressiert sein, das sind zwei Punkte, die sind relativ schlicht, würde man meinen, bringen aber schon eine ganze Menge.
Bleiben wir mal genau bei diesen Konflikten, denn man erlebt das ganz oft in Unternehmen, dass Teams und Einheiten oftmals gegeneinander arbeiten. Ein ganz typischer Fall ist hier der Innen- und auch der Außendienst. Ja. Wie können Unternehmen denn diese Probleme lösen, dass man gemeinsam zum Ziel kommt, sich unterstützt und hilft und nicht so ein bisschen Ellenbogen-Mentalität nutzt und sagt, nee, wir waren besser?
Ja, das ist ein großes Thema. Also es gibt da so klassische Feindabteilungen und Lager. In einigen Firmen ist es tatsächlich Vertrieb und Service manchmal gegeneinander. Der Service verspricht, der Vertrieb verspricht etwas, was der Service dann halten muss, aber nicht gut kann. Zum Beispiel, man sieht es auch in der Hotellerie, Gastronomie zum Beispiel oft so, Küche und Service. Die Küche hat vielleicht mal was nicht so ganz doll gemacht, aber der Service kriegt dadurch weniger Trinkgeld. Also das sind so die Klassiker, die man kennt. Und ich glaube, dass es hilfreich ist, immer wieder auch als Führungskraft den Leuten näher zu bringen, also auch da wieder Kommunikation, aber es auch tatsächlich zu tun, dass man sagt, wir wollen gemeinsam Ziele erreichen. Das heißt, runtergebrochen aufs Alltägliche, bevor man jetzt 10 E-Mails hin und her schießt, muss einfach klar sein, das wird zu einer immer größeren Eskalation führen. Nimmt den Hörer in die Hand und ruft da an. Besprecht es 1:1, wenn möglich persönlich. Auch im Vier-Augen-Gespräch tatsächlich, wenn das möglich ist, das schafft schon ganz viele dieser kleinen Übel relativ schnell aus der Welt. Das muss man aber vereinbaren. Das kann man nicht einer einzelnen Person, einem einzelnen Team überlassen. Das muss, so blöd es immer klingt, auch mal so angeordnet oder thematisiert werden. Das schafft tatsächlich sehr gut, dass dieses Battlen, dieses Gegeneinander aufgelöst werden kann, indem die Probleme als ganz im Unternehmen verankert betrachtet werden. Denn es hat immer Auswirkungen auf die IT, auf die Buchhaltung und so weiter. Vom Zwischenmenschlichen mal gar nicht zu reden, das ist natürlich nie gut. Ja? Deshalb empfehle ich immer, den direkten Weg zu suchen in der Kommunikation und B, sich immer wieder auch gemeinsam zu überlegen, zum Beispiel zwei Teams zusammenzunehmen, die vielleicht konträr sind, auch in den Interessen. Es sind ja oft Interessenskonflikte, die dann zu menschlichen Konflikten werden. Und sich überlegt, was wollen wir denn gemeinsam erreichen? Und vor allen Dingen auch mal zu fragen, was würdet ihr denn daran verbessern? Wie würdet ihr das denn regeln oder lösen? Was müssen wir tun, damit es gar nicht mehr entsteht? Oft ist es so, dass nämlich Mitarbeitende das sehr gut wissen. Es wird aber dann manchmal eben nicht gehört von Führung passt nicht in irgendwelche Organigramme, Prozessabläufe, was auch immer. Oft sind das ganz kleine Hebel und da empfehle ich das Gespräch. Ja.
Sie haben Ihre Lösungsansätze zusammengefasst zu dem Begriff intelligente Führung. Mhm. Was verstehen Sie unter intelligent im Zusammenhang mit Führungskompetenz?
Ich verstehe dadurch, dass eine Klarheit da ist bei den Führungskräften, A, über das eigene Wirken, also die Selbststeuerung, die Selbstführung, zum anderen aber auch zu erkennen und sehr differenziert zu betrachten, mit wem habe ich es denn führungsseitig zu tun? Was sind meine Probleme, meine Themen, abteilungsübergreifend, teamübergreifend? Welche Themen habe ich bei den einzelnen Persönlichkeiten, mit denen ich es zu tun habe? Und dafür individuelle Lösungen zu finden. Das ist zugegebenermaßen bei einer Führungsspanne von, keine Ahnung, 40 Personen, was ja heute keine Seltenheit ist, denn auch Führungskräfte werden knapper. Eine Herausforderung, ja. Umso filigraner, umso genauer muss ich Konzepte erarbeiten. Des Weiteren glaube ich tatsächlich, dass es hilfreich ist, sich vielleicht noch besser zu organisieren, als man es tut, um weniger reaktiv handeln zu müssen, sondern wirklich von vornherein zu verstehen, wie pflege ich meinen Terminkalender? Wie transparent wird auch für meine Mitarbeitenden? Wann bin ich verfügbar und wann nicht? Wie grenze ich mich auch ab, um eben strategische Aufgaben wahrnehmen zu können? Um nicht immer Feuermelder zu sein für alles, wo es mal brennt. Da, glaube ich, liegt viel im Vorbereitenden, im Konzeptionellen. Und das hilft einem dann bei der Bewältigung des Tagesgeschäfts. Intelligentes Führen bedeutet für mich zum Beispiel auch ganz oft einfach nur mal die Frage, sich wirklich mal zu überlegen und das auch mit der Geschäftsführung zu diskutieren, wie viel Zeit habe ich überhaupt für die Führungsaufgabe, also wie groß ist der Anteil in einer Woche zum Beispiel für das Thema Führung. Sehr viele Führungskräfte sind ja einfach fachlich total tief drin und haben dann irgendwie so gefühlt 3 Stunden in der Woche, die dann so für Führung drauf ginge, und davon sitzen schon die Hälfte in Meetings oder andere Dinge bleiben auf dem Weg. Und dieses Verhältnis einfach mal intelligent zu überprüfen und dann auch durchzusetzen, dass eben Aufgaben anders verteilt werden, damit ich meiner Führungsaufgabe überhaupt gerecht werden kann, das ist oft ein Thema. Also da steckt auch ein bisschen Scham drin. Unschönes Wort, ja. Aber dass man sagt, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich habe nicht genug Zeit für Führung, steckt da immer auch so diese Angst, dass jemand sagt, ja, dann kannst du es ja anscheinend nicht gescheit. Die Guten sind nämlich organisiert. Ja. Und oft ist dieses Bewusstsein schon gar nicht da, dass man mal eine Analyse macht, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt für dieses Thema.
Mhm. Wie nehmen denn Führungskräfte, die Sie coachen, diese neuen Impulse wahr und wie veränderungsbereit sind diese Menschen?
Wenn ich mit Führungskräften arbeite und die kommen auf mich zu oder deren Unternehmen kommt auf mich zu, dann gibt es da schon eine Art Problembewusstsein. Das ist gar nicht immer so dieses Thema, der oder die führt nicht gut, machen Sie die mal besser, sondern man hat oft schon erkannt, dass es strukturell ein Thema gibt, dass jemand aus einer Position herauskommt und da jetzt erst reingewachsen ist, dass sich im Unternehmen kulturell was verändert hat und dass man jetzt eben auch neue Wege beschreiten möchte, um das zu optimieren. Von daher ist die Haltung da immer eine sehr positive, und wir können da ganz gut vorankommen, indem wir eben Instrumente aufsetzen, wie Zeitmanagement, Meetingmanagement, eine deutlich verbesserte Kommunikation mit den eigenen Mitarbeitenden. Also das sind so die Klassiker, würde ich sagen, ja.
Super. Frau Rode, herzlichen Dank, dass Sie heute wieder einmal bei uns waren beim Business Talk am Kudamm, und für Sie und Ihre Kundinnen alles Gute.
Vielen Dank. Danke Ihnen sehr.